So, einen schönen guten Morgen. Oh, jetzt sind alle so weit weg. Hier vorne alles leer. Toll. Also ich bin ganz baff, hier zu sein. Ich habe mich richtig gefreut drauf und freue mich jetzt noch mehr. Ich heiße Gustavo Victoria. Komischer Name, sorry. Kann auch nichts machen. Haben meine Eltern so überlegt. Ich habe diesen komischen Namen, weil ich in Argentinien, in Buenos Aires geboren bin. Um das dann auch gleich klar zu machen, ja, wir sind Weltmeister. Dankeschön, Dankeschön. Ja, in Argentinien geboren, aber nicht lange dort gewesen. Als Kind, als kleines Kind nach Spanien. Mein Vater Spanier, meine Mutter Argentinierin. Und dort in Spanien auch nicht ganz so lang gewesen, denn mit 7, als ich 7 war, ging es dann nach Deutschland. Wir sind als Gastarbeiterfamilie nach Deutschland gekommen, in die Gegend von Heidelberg, Wiesloch, wenn das ein Begriff ist. Dort sind wir hingekommen und wir sind kurz vorher, also ein paar Monate bevor wir nach Deutschland kamen, in Spanien zum Glauben gekommen, durch amerikanische Missionare. Kamen dann hier nach Deutschland, frisch bekehrt. Also das war schon sehr spannend dort in Spanien. Da war es eigentlich verboten, zu missionieren. Aber diese Amerikaner, die hatten richtig viel Mut und auch richtig viel Leidenschaft. Und so sind wir als Familie so jede Woche einer zum Glauben gekommen. Erste Woche meine Mutter, zweite Woche ich, dann mein Bruder und als letzter mein Vater. Ein paar Monate später nach Deutschland gekommen, haben dann hier eine Gemeinde gesucht und wir haben eine Gemeinde gefunden. Das war dann so, mein Vater hat im Betrieb, wo er gearbeitet hat, hat er immer wieder gesagt, dass er Christ sei. Und dann hat irgendein Kollege zu ihm gesagt, da gibt es da in dieser Straße, in diesem Hinterhof, hat es eine Gemeinde oder hat es Leute, die sind genauso verrückt wie du. Und dann sind wir dorthin, haben gedacht, sind wir bestimmt gut aufgehoben. Und dann waren wir dort und das war eine Gemeinde, eigentlich eine Gemeinschaft, ich weiß nicht, ob das ein Begriff hier ist, eine Gemeinschaft, die mit der Liebenzeller Mission zu tun hatte. Ist das ein Begriff, Liebenzeller Mission? Ja, also da sind wir da in den sogenannten Inselsaal, das werde ich nicht vergessen, so als Junge und kamen dann gleich in die Jungschar, da waren nur Mädchen. Mein Bruder und ich waren da drin und haben uns sehr komisch gefühlt, aber wir haben das Ganze in Ordnung gebracht, nach 2 Jahren waren nur noch Jungs da. Top. Man muss nur wissen, wie. Gell? Coole Sache. Ich bin dort geistlich, jetzt kommt so ein bisschen die Frage, wie sagt man das am besten? Geistlich vorangekommen, gewachsen wahrscheinlich viel zu wenig, groß geworden, hoffentlich nicht. Einfach Jesus lieben gelernt, so könnte ich es vielleicht sagen. Und dann habe ich Maschinenschlosser gelernt, also ich habe noch was Richtiges gelernt. Heidelberg Druckmaschinen, ist das bekannt? Ja, da habe ich meine Ausbildung gemacht, wollte dann auch nach Südamerika als Auslandsmonteur. Ich habe meinen Vertrag unterschrieben und war eigentlich alles klar, nach Peru als Auslandsmonteur zu gehen. Aber Gott hat so gesagt, nee, ich habe was anderes mit dir vor. Die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, wäre zu lange. Aber er hat mir klar gemacht, nein, er will mich nicht als Auslandsmonteur wo haben, sondern als Missionar. So bin ich nach Liebenzell gegangen, Bad Liebenzell, habe dort dann 5 Jahre das theologische Seminar besucht und bin dann sehr jung fertig gewesen, habe dann nochmal hier Pastor in Deutschland war ich 2 Jahre, habe geheiratet, habe übrigens eine Frau und habe 2 Kinder. Wir haben dann geheiratet in der Zeit und sind dann, als wir kurz verheiratet waren, nach Südamerika ausgereist, nach Ecuador als Missionare. Dort sind auch unsere 2 Kinder geboren. Wir waren 10 Jahre dort im Einsatz in Ecuador. Genau, sind unsere Kinder dort geboren. Ich muss ja immer lachen, wenn man so von doppelte Staatsangehörigkeit redet. Unsere Kinder haben 4. Die sind Argentinier und Spanier durch mich, haben die Pässe. Sie sind Deutsche durch meine Frau und sie sind Ecuadorianer, weil sie dort geboren sind. Das ist ja sehr cool, wenn man reist, gell? Kann man überlegen, was passt am besten. Coole Geschichte. Dann waren wir eben 10 Jahre in Ecuador und dann hat, interessiert es überhaupt jemand, was ich hier erzähle? Sonst, ich kann auch was ganz anderes, so Heilsökonomie Gottes bei Abraham oder sowas, ganz spannend. Als wir dann dort in Südamerika waren, kam aus Deutschland die Anfrage, zurückzukommen nach Deutschland, um hier zu evangelisieren. Das ist was mein Herz voll macht, ich evangelisiere gern, das heißt, ich versuche Menschen, das Evangelium nahezubringen, die ganz weit weg davon sind. Das ist so mein Kernanliegen. Und das habe ich in Ecuador gemacht. Und eigentlich war klar, ich will nicht zurück nach Deutschland, um Pastor zu sein. Weil Gemeindearbeit, das hatten wir dort. Wir konnten in der Zeit 5 Gemeinden gründen, war sehr aktiv. Und Gott hat in der Zeit ganz viel geschenkt an Leute, die zum Glauben kamen. Und ich habe immer gehört, in Deutschland ist es schwer. Und deswegen habe ich gedacht, nee, Gemeindearbeit in Deutschland, nee, brauche ich nicht. Aber ich sage das jetzt mal so, da hat Gott mich so ein bisschen reingelegt. Manchmal muss er das machen, weil unsere Herzen sonst zu hart sind. Und dann kam der Ruf zurück nach Deutschland, um zu evangelisieren. Und dann habe ich gesagt, ja, zum Evangelisieren komme ich. Also sind wir zurück nach Deutschland. Als ich dann hier war, hieß es dann plötzlich, nein, wir brauchen dich in der Gemeinde als Pastor. Und dann wurde ich doch Pastor einer Gemeinde. Ich war dann knapp 6 Jahre Pastor einer Gemeinde, da wo wir jetzt auch wohnen, nämlich in Böblingen. Böblingen-Dagersheim, ein kleiner Ort. Und war da mehrere Jahre Pastor. Dann kam wieder die Anfrage von lieben Zellmensch, wir brauchen dich. Könntest du nicht eine alternative Ausbildung oder Studium für junge Leute machen, damit sie Missionare werden? Und das wollte niemand machen. Also haben sie mich angerufen und gesagt, okay, ich probiere es. Und es ist neben der Hochschule, die in Liebenzell ist, eine interkulturelle theologische Akademie entstanden. Und da war ich dann mehrere Jahre, fast 10 Jahre Rektor. Hab's gegründet und war dann Rektor. Und dann kam wieder die nächste Frage. Also ich bin so ein bisschen hin und her geworfen worden. Das Schöne, ich habe mich nie beworben, bis heute nicht. Ich weiß gar nicht, was Bewerbung ist. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also wenn ich das mal machen muss, brauche ich jemanden, der mir hilft, eine Bewerbung zu schreiben. Dann kam wieder ein Anruf, war es wieder innerhalb Liebenzeller Kreise, hieß es, da gibt es einen Gemeinschaftsverband, nämlich der Süddeutsche Gemeinschaftsverband. Kennt das jemand? SV? Ein paar aus Mitleid, sagen sie, ja. Süddeutsche Gemeinschaftsverband, und die haben dann gesagt, wir hätten dich gern dort im Vorstand, ob du den Verband leiten würdest. Ich habe dann ein paar Jahre den Verband geleitet als Vorsitzender, und in der Zeit kam eine Anfrage vom Kinderwerk hier aus Heidenheim. Das war 2018, aber ich hatte schon für diesen Verband zugesagt, also habe ich damals den Leuten hier beim Kinderwerk gesagt, nee, geht nicht, habe schon zugesagt. Im Herzen blieb das schon so ein bisschen, weil das hätte mich schon auch gejuckt. Darf man das hier so sagen? Also, sorry, ich rede nicht immer zu fromm. Ich hoffe, das ist auch okay. Also es hat mich schon gejuckt, das zu machen, aber ich habe es dann vergessen tatsächlich. Und letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, hat Gott das wieder in Erinnerung gerufen und hat durch, auch wieder eine Geschichte, die zu lang wäre, mir deutlich gemacht, hey, du musst dich mal drauf einlassen. Es begannen die Gespräche, und dann haben wir letztes Jahr im Frühjahr mit Kinderwerk zusammen ausgemacht, dass ich die Leitung des Kinderwerks übernehme. Und seit Februar diesen Jahres bin ich Missionsleiter beim Kinderwerk Lima in Heidenheim. So, boah, das war jetzt viel, gell? Amen, wir beten. Nein, ich mache noch ein bisschen. Ist das okay? Genau, und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe mich gefreut, ich kenne jetzt schon jemand, ich habe schon ein paar Leute kennengelernt hier, gell? Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der mir versprochen hat, dass er sich gut verhalten wird während meiner Predigt. Robin war es, gell? Cool. Dann habe ich eine junge Frau kennengelernt, die ein Polo-Porsche hat. Ja, das wisst ihr nicht, gell? Ich weiß es. Ich sag's euch nicht. Ihr könnt ja mal rumfragen, wer das ist. Polo Porsche, sehr geniale Geschichte. Also ich habe schon ein paar von euch jetzt kennengelernt hier. Jetzt gucken alle, wer könnte das sein? Gegen eine gute Spende sage ich es euch nachher. Eine tolle Moderatorin, super, Mara, toll. Also ich fühle mich wohl hier. Ach, und übrigens, einen Kaffee habe ich auch schon bekommen. Herrlich, herrlich. Ich werde mich doch hier bewerben, irgendwie als Diakon oder so. Wäre cool, wäre sehr cool. Ja, ich bin hier, und Dankbarkeit, ich will da vielleicht so ein Nebenthema der Dankbarkeit mit aufgreifen, wenn das okay ist. Ich hab auch eine Dankbarkeitspredigt dabei, kann auch geschwind switchen, nee, okay. Das Thema heute soll ein bisschen anders sein. Kann man die erste Folie, ist die schon, oder muss ich da gleich... Ja, das ist mein Thema für heute. Das Wenige ist in Gottes Hand genug für alle. Und wenn ich so in die Welt heute reinschaue, wenn ich hier nach Deutschland schaue, aber drüber hinaus in die Welt, ist es sogar noch viel mehr, nämlich dass es eigentlich nie reicht, um die Not dieser Welt irgendwie zu stillen, oder? Also wenn wir jetzt so schauen, was alles kaputt ist, was alles knapp ist, wie viel Not ist, wie viele Schwierigkeiten da sind, und wir dann so in unsere Taschen schauen, obwohl es uns ja hier in Deutschland wirklich gut geht, dann muss man sagen, das reicht doch niemals. Das ist alles immer viel zu wenig. Meine Kraft ist zu wenig, meine Fähigkeiten sind zu wenig, was ich habe, ist zu wenig. Alles ist zu wenig. Und das ist auch tatsächlich so. Rein menschlich ist alles zu wenig. Es reicht nie. Es fehlt immer was. Es könnte immer mehr sein. Und wenn wir anfangen zu verteilen aus Dankbarkeit jemand, der nichts hat, was zu geben, merken wir, da steht dann gleich wieder der Nächste und hat auch nichts. Und irgendwann haben wir es nicht. So groß das Herz auch ist, unsere menschlichen Hände sind immer zu klein. Oder? Guckt es euch mal an. Habt ihr drauf geguckt? Die trauen sich nicht. Guckt es doch an, schöne Hände habt ihr. Ja. Aber die können nicht so viel tragen, dass es genug wäre für alle, die Not haben. Und deswegen glaube ich an diesen Satz. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass jemand, der auch schon viel unterwegs war in vielen Ländern dieser Welt und gemerkt hat, dass es tatsächlich nie reicht. Der Rucksack ist nicht groß genug, um das herauszuholen, was die Menschen brauchen. Und ich will das auch deutlich sagen, das gilt fürs Materielle, das gilt aber auch fürs Geistliche. Das gilt auch fürs Geistliche. Es ist nie genug, was wir haben an guten Gedanken oder an Wissen aus der Bibel. Das ist nie genug. Und deswegen brauchen wir diese Zugabe, nein, eigentlich nicht diese Zugabe, wir brauchen eigentlich diese Grundlage, nämlich das Wissen und die Erfahrung, das Erleben, dass alles, was wir haben, nur in Gottes Hand genug ist für alle. Nur da macht es wirklich Sinn. Ich werde nachher ein paar Bilder zeigen von Burundi, da war ich jetzt im Frühjahr. Mein Herz ist zerbrochen beim Sehen dieser großen Not, die dort ist. Von Kindern, die nicht wie hier fröhlich durch diesen Torbogen gehen können, sondern die einfach nur da sitzen und sich nicht bewegen können. Warum? Weil sie haben nichts gegessen an diesem Tag. Kann man sich gar nicht, ich habe das vorher noch nie, also in Filmen schon, aber live hatte ich das noch nie gesehen. Und ich habe mich gefragt, warum bewegen die sich nicht? Warum schreien die nicht? Warum stören die nicht? Ich meine, für eine Gemeinde, die will ja nur solche Kinder, gell? Furchtbar. Da geht das Herz kaputt, wenn man das sieht. Und dann kommt sofort so ein Impuls, das bin ja auch ein guter Mensch. Da kommt sofort der Impuls, man will ja helfen, oder? Und man würde gerne alles geben. Und dann merkt man, und trotzdem ist es nicht genug. Und so könnte ich auch von Paraguay, von Peru einiges erzählen. Genau das Gleiche. Es reicht einfach nicht. Und man ärgert sich über einen selber, über diese Welt, über die Regierung, über die Politiker, über alles, was man kennt und ärgert sich und sagt, wie kann das nur sein, obwohl es uns so gut geht, reicht das, was wir haben und sind und können nie aus, um die Not dieser Welt zu stillen. Schon verrückt, gell? Da geht man einkaufen und steht vorm Regal und man hat eben nicht nur, was nehme ich jetzt, nicht nur eine Schokolade, die man raussuchen kann, sondern man steht erstmal eine Weile. Warum? Weil man nicht weiß, welche man nehmen soll, oder? Und trotzdem reicht es nicht. So, da gibt es eine Geschichte, ich liebe Geschichten aus der Bibel. Ihr kennt die Bibel, oder? Ja. Ich frage einfach mal, ne? Könnte ja sein. Also da gibt es tolle Geschichten in der Bibel. Ich liebe das Neue Testament. Ich liebe die vier ersten Bücher des Neuen Testaments. Warum? Weil ich liebe die Geschichten, in denen dieser Jesus Christus vorkommt, dieser gottgewordene Mensch. Sorry, wenn ich das jetzt sage und ihr sagt, ja, das wissen wir ja, aber vielleicht müssen wir es uns noch mal so ein bisschen selber mal sagen. Wir haben in Jesus nicht irgendjemand. Wir haben in Jesus Gott, der Mensch wird, der ganz andere, der zum Glück ganz anders ist wie wir. Stellt euch mal vor, wir würden jemand folgen, der genauso ist wie wir. Stellt euch mal vor, ihr müsstet mir glauben, mir vertrauen. Oh, ihr Armen. Oder? Aber mir geht es genauso übrigens, wenn ich euch so sehe. Wie gut, dass Jesus eben nicht so ist wie wir, oder? Und wie gut, dass diese Geschichten im Neuen Testament, diese Geschichten, die tatsächlich so sich zugetragen haben, wie sie dastehen, auch wenn heute viele das leugnen, wie gut, dass wir wissen, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der weitaus mehr ist und kann wie wir. Weil sonst wären wir in der ganzen gleichen Begrenztheit da sitzen, wie wir es jetzt tun. Und deswegen liebe ich diese Geschichten. Ich liebe diese Geschichten aus vielen Gründen. Ich finde es sehr cool. Meistens antwortet Jesus nicht auf die Fragen, die ihm gestellt werden. Habt ihr das schon gemerkt? Er beantwortet immer was anderes. Finde ich cool. Na, wenn unsere Kinder das machen, kriegen sie gleich eine. Ne? Jesus macht das immer. Warum? Weil wenn Jesus antwortet auf die Fragen der Menschen, antwortet er immer auf die Fragen des Herzens. Und die werden sehr oft nicht gestellt. Es sind sehr oft auch oberflächliche Fragen, aber Jesus kommt dann und er antwortet ins Herz hinein. Deswegen liebe ich Jesus, den ganz anderen, der viel, viel weiter sieht und viel, viel weiter kann, wie ich auch nur denken kann. Und auch in dieser Geschichte. Und diese Geschichte, die finde ich sehr cool, weil wir ganz viel lernen können. Wollt ihr eine Jesus-Geschichte mal kurz mit mir angucken? Einverstanden? 5 voll, der Rest kann Kaffee trinken. Kein Problem. Kein Problem. Ich freue mich auch, dass ihr lacht. Schau schön. Manchmal bin ich in Gemeinden sitzen dann so. Geradeaus. Na? Alles schön. Doch, ich komme vielleicht wieder. Mal schauen. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Bleib mal erstmal da. Die Geschichte geht gleich weiter, keine Angst, wird auch noch ganz spannend und toll. Aber hier können wir schon mal ein bisschen was lernen. Das Erste, was wir hier lernen können, was ich lernen will, ist nämlich, dass ich mich frage, warum folge ich Jesus überhaupt nach? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum glaube ich überhaupt an Jesus? Warum folge ich ihm nach? Warum ist er mir überhaupt wichtig? Warum ist er Teil meines Lebens? Warum bin ich so anders wie viele Millionen Menschen auf dieser Welt, auch in diesem Land, die Jesus nicht kennen, nicht nachfolgen, von ihm nichts wissen wollen? Warum eigentlich? Diese Menschen, die hatten einen Grund, das zu tun. Und der Grund ist gar nicht mal so schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn heute hier jemand auftauchen würde, bei dem man wirklich, also nicht nur bla bla, sondern wirklich sehen würde, der kann Menschen heilen, der geht ins Krankenhaus und plötzlich sind alle Betten leer, dann würde ich dem auch hinterherlaufen, oder? Also da würde ich schon fragen, hey, wo wohnst du? Ja, dann würde ich schon gucken, hey, ich kann ein guter Freund sein. Oder? Also man redet ja manchmal dann von solchen Leuten schlecht, aber ich kann das schon verstehen, nur, das ist eben, wenn wir Jesus kennen, nicht das Entscheidende. Denn er hat nicht alle geheilt, er hat nicht immer geheilt und er tut es auch bis heute nicht. Und deswegen, warum folgst du eigentlich Jesus nach? Ist es vielleicht, weil du sagst, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm vertraue, dann wird er mein Leben besser machen. So, jetzt mal gut nachdenken, gell? Nicht so schnell, nicht zu fromm antworten, gleich überlegen. Okay? Ehrlich werden, das ist wichtig, ehrlich werden. Warum folge ich Jesus nach? Damit mein Leben besser wird? Aber vielleicht schon ein bisschen, oder? Die Probleme zu Hause, in der Ehe, mit den Kindern, in der Arbeit. Vielleicht schon so ein bisschen, oder? Manche Gebete zeigen, warum wir Jesus nachfolgen. Ganz einfach zu hören. Ist euch schon mal aufgefallen? Sorry, wenn ich euch ein bisschen hinterfrage, ist das okay heute? Wir wollen ja nachher auch ein bisschen, ne? Also Streicheleinheiten, da, das mag ich nicht so. Also einfach mal ehrlich werden, ne? Und sage, hey, mir geht's manchmal so, dass ich sage, doch, ich folge Jesus nach, weil ich mir wünsche, dass er Dinge in meinem Leben besser macht, die einfach nicht gut sind. Aber ist das alles? Das ist die Frage. Ist das wirklich der Grund, warum ich Jesus nachfolge? Diese Menschen haben das getan, denn er hat diese Zeichen gesehen. Übrigens, Paulus sagt es dann an anderer Stelle, er sagt, ja, die Juden, die wollten Zeichen sehen. Die Griechen, die wollten Erkenntnis, viel Wissen. Und dann sagt Paulus, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Kennt ihr das? Warum folge ich Jesus nach? Ich will ihm nachfolgen, weil ich glaube, dass das Kreuz, was dort am Kreuz passiert ist, die einzige Lösung ist, um mich von aller Not auf dieser Welt zu befreien. Nämlich in diesem Wissen, in dieser Hoffnung, in dieser großartigen Verheißung aufs ewige Leben. Ja oder nein? Alle Lösungen dieser Welt sind immer nur begrenzt. Wenn wir Menschen helfen und wir geben ihnen was zu essen, dann ist das alles immer nur begrenzt für eine bestimmte Zeit und morgen ist wieder Hunger. Aber es kommt der Tag und das hat Jesus für uns am Kreuz geschafft. Es kommt der Tag, an dem wir ein neues Leben haben werden, ein ewiges Leben, wo das nicht mehr ist. Und deswegen, warum folge ich Jesus nach? Ich folge Jesus nach, weil Gott Mensch wird, weil er der ist, der manchmal die Fragen beantwortet, die ich mich nicht traue zu stellen. Und der tatsächlich mir einen Weg weist, heraus aus der Not dieser Welt hinein in ein ewiges Leben. Ist doch was, oder? und dann vielleicht, ich weiß ja nicht, ob man das hier so gerne macht, aber vielleicht sogar so ein bisschen vor sich selber herlächeln und sagen, oh ja, das ist cool, das ist gut, oder? Mir ging es mal beim Stau, ich habe darüber nachgedacht, dass ich ja irgendwann mal im Himmel sein werde und habe vor mich hergegrinst. Und tatsächlich hat neben mir ist einer gestanden, der hat komisch geguckt. Passiert euch das manchmal auch? Oder schaut man euer Gesicht an und denkt, der guckt so wie ich? Versteht ihr, was ich meine? Warum folge ich Jesus nach? Weil Jesus in mein Leben etwas bringt, was nur er bringen kann, was niemand woanders bekommen kann und womit ich automatisch, womit ich klarerweise ein Zeugnis, ein Licht sein kann in dieser Welt. Eigentlich reicht es schon, oder? Die Lektion reicht. Jetzt müssen wir alle rausgehen, ins Auto sitzen und Polo-Porsche sitzen und lächeln. Ja, wisst ihr, manchmal sagen wir, sind die Predigten konkret und praktisch genug. Also praktischer geht's nicht. Freu dich doch dran, dass dieser Herr auf diese Welt gekommen ist und für dich alles gegeben hat, sein Leben gegeben hat, ans Kreuz gegangen ist, um deine Schuld zu tragen, dir ewiges Leben zu geben. Freu dich doch dran, dass du dich wegen Jesus Christus, überhaupt nur wegen ihn, Gottes Kind nennen darfst. Wow, oder? Ist schon was. Also ich finde, das ist schon was. Nicht wenig, sehr, sehr viel. Vielleicht fehlt uns das hier als Christen in Deutschland, dass wir diese Freude zum Ausdruck bringen. Vielleicht müssen wir das wieder auf die Straßen bringen, dass Menschen sehen, da ist was anders. Und dass Menschen dann fragen, warum ist das so? Und wir dann sagen können, ja, weil ich Jesus nachfolge. Und zwar nicht, weil er mein Leben besser macht. Denn viele Christen erleben in ihrem Leben, auch hier in Deutschland, nicht unbedingt, dass Jesus das Leben besser macht, aber dass er eine Hoffnung ins Herz gibt, die sonst nichts und niemand anderes geben kann. Das macht den Unterschied. Okay, sollen wir einen Schritt weiter? Können wir noch? Wie lange habe ich eigentlich? Ich habe schon zu lange, oder? Ah ja. Also, und da hat es ja auch noch, das nehme ich hier und ihr könnt Kartoffelsalat. Gut, so, zweiter Abschnitt von der Geschichte. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. So, interessanterweise ist es so, ihr kennt die Geschichte, gell? Ein paar tausend Leute, Theologen, in jeder Predigt gibt es eine andere Zahl, ne? Da sagt man nur Männer, dann waren es wahrscheinlich mehr Kinder. Und so. Ich lasse mal die Zahl weg, weil die hat hier eigentlich keine Bedeutung. Da hat es Menschen, die haben Hunger. Und in dieser Geschichte wissen wir, da passiert nachher was, was wirklich wundersam ist. Nachher sind sie alle satt. Übrigens, Jesus hat das ja nicht immer so gemacht. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, kennt ihr die Geschichte? Da hat er für sich und seine Jünger nicht einfach auch geschwind ein Wunder gemacht, sondern hat die Jünger geschickt und gesagt, geht ihr mal einkaufen. Also, Jesus macht nicht immer Wunder. Es gibt ja... Ich glaube nicht, dass es hier so ist, aber es gibt ja Gemeinden, in denen gepredigt wird, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du nie Hunger. Dann bist du immer gesund. Nee. Also es ist leicht zu sehen, dass das nicht so ist. Jesus hat diese Wunder nicht immer getan. Und hier fängt das so an, als würde er dieses Wunder gar nicht tun wollen. Denn er sagt zum Philippus, Philippus, ist doch kein Problem, es sind doch nur ein paar tausend Leute. Geh und kauf was ein. Mal wie Einkauf zu Freizeiten, gell? Kennt ihr das? So zwei Wagen voll mit Zeug, gell? Aber Jesus, du überforderst uns. Oh, gibt's da vielleicht was zu lernen? Ja, ich glaube, manchmal überfordert uns Jesus. Und da steht auch warum. Habt ihr gelesen, was er möchte prüfen? Manchmal überfordert uns Jesus, weil er uns prüfen möchte. So, und jetzt ist die große Frage, was will er denn prüfen? Will er denn prüfen, ob wir so großen Glauben, dass tatsächlich plötzlich Essen für Tausende dasteht? Ist das das, was er will? Na, so wie manchmal heute, du musst nur was viel erwarten, dann wird's auch viel. Also, junger Mann, Philippus, erwartet doch ganz viel und dann tauchen plötzlich Brote und Fische auf. Nein, ich glaube, dass nicht das die Prüfung ist. Die Prüfung, die hier Jesus vorhat, ist eine Prüfung, die jeder von uns braucht, nämlich die Prüfung, ob wir uns wirklich bewusst sind, dass wir ohne ihn nichts können. Das ist die Prüfung. Und die ist manchmal gerade in so einem Land wie Deutschland gar nicht so einfach. Dass wir kapieren, auch als Fromme, als auch die, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir ohne ihn nichts können. Gemeindewachstum können wir nicht ohne ihn. Egal, wie viel Programm wir erfinden und machen. Sorry, macht bitte viel Programm, erfindet ganz viel. Ich bin sehr dafür. Wir brauchen heute neue Wege, um Menschen zu erreichen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber vergesst dabei nie, ohne ihn könnt ihr nichts tun. Das ist die Prüfung. Haut ihr nicht auf die Schulter nach dem Motto, na, wir sind super. Unsere Gemeinde ist super, unsere Gemeindeleitung ist super und sie ist sicher super hier. Ich habe einen Gemeindeleiter kennengelernt. Also es muss gut sein hier. Alles gut, nur bitte Vorsicht. Es gibt eine Hochmut im Glauben, die kommt, weil Jesus uns so nahe ist, dass wir denken, alles, was wir tun, kommt aus uns. Aber die Nähe Jesu darf uns nicht verleiten dazu, dass wir am Ende denken, es kommt von uns. Denn es kommt nur von ihm. Persönlich, in unserem Leben, ganz persönlich, privat, zu Hause, mit unseren Kindern, in der Ehe und so weiter, aber auch in der Gemeinde. Und das ist die Prüfung hier. Die Prüfung ist hier zu sagen, Herr, ohne dich geht's nicht. 1. Korinther 3, der eine gießt, der andere pflanzt, also wir tun alles, damit es was wird, aber wer gibt Wachstum? Die drei Himbeeren. Na? Wer hat das denn, das macht er. Heute wird ja so locker gesagt, das sind ja alles Naturgesetze, also so ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Es gibt keine Naturgesetze, die Natur hat nie Gesetze gemacht. Gott hat Gesetze in diese Natur gelegt, oder? Also es sind keine Naturgesetze, es sind Gottesgesetze, ohne die wir das nicht hätten, was wir hier haben. Er macht es möglich. Und wenn er das aussetzt, ein Jahr, gibt es auf der ganzen Welt gar nichts mehr zu essen. Und das zu verstehen, ohne dich können wir nichts tun. Übrigens deswegen Dankbarkeit, deswegen Gebet vor dem Essen. Weil wenn er es aussetzt, alles vorbei ist. Ganz einfach. Und das ist die Prüfung. Ist dir das noch klar, dass ohne ihn nichts geht? Übrigens nochmal, ich will das unterstreichen, das gilt zum Beispiel auch für unsere Ehe. Ohne ihn geht's nicht. Und unter ganz vielen Christen gibt es die, die denken, ja, sie können es alleine, durch irgendwelche Dinge. Und dann merkt man, nein, es funktioniert nicht. Und ich sage das mit ganz viel Barmherzigkeit, weil ich in vielen Gesprächen der Seelsorge mitbekommen hat, wie schnell Ehen an ihre Grenzen kommen, auch fromme Ehen. Das ist gar nicht von oben herunter gesagt, bitte nicht so verstehen. Aber deswegen brauchen wir ihn. So gut unsere Ehe heute funktioniert, so gut unsere Familie funktioniert, unsere Kinder mitgehen, wir brauchen ihn. Ohne ihn geht's gar nicht. Ist ganz schnell Ende Gelände. Und das ist die Prüfung. Könnt ihr noch? Da haben wir schon zwei Lektionen gelernt. Gell? Die werden nachher abgefragt. Kartoffelsalat kriegt nur der die weiß. Frag mich nicht. Gell? Ich weiß sie. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. So, jetzt Mathematik an, mir ist es wurscht, ihr dürft überlegen. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen. So viel sie wollten. Wahnsinn, oder? Während ich rede, könnt ihr das ja nochmal lesen. Wahnsinn, was da passiert. Also ich wäre ja weggerannt. Ich hätte die 5000 gesehen und gesagt, Herr, ich komme morgen wieder, wenn die weg sind. Jesus geht auf etwas ein, was ganz entscheidend ist und das eigentliche Thema von heute ist. Nämlich, da kommt ganz wenig, aber in der Hand Gottes ist das ganz wenig genug für alle. Was du zu bieten hast in deinem Leben, und sorry, ich will in keiner Weise irgendjemand hier, nein, aber was du zu bieten hast, ist zu wenig. Und ich fange nochmal an, für deine Ehe, für deine Familie, für die Gemeinde, für die Not der Welt, viel zu wenig. Egal wie voll deine Taschen sind, es reicht nie. Für dich selber nicht und für die anderen schon gar nicht. Aber das bisschen, was du hast, wenn du das in Gottes Hand legst, dann macht Gott genug drauf, dass viele, wirklich viele, etwas von haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich bin kein besonderer Mensch, ein ganz normaler Mensch. Und wer es nicht glaubt, bitte fragt meine Frau. Nee, fragt sie lieber nicht. Die ist sehr ehrlich. Telefonnummer, gell? Ah, ja, ja. Nein, 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 gibt's nicht. Ganz normaler Mensch, mit ganz vielen Unfähigkeiten, mit ganz viel zu kurz kommen, mit ganz viel Begrenztheit. Und sehr oft habe ich schon erlebt, dass selbst in den Dingen, wo ich dachte, das kann ich gut, die Grenzen ganz schnell da waren. Aber ich habe in meinem Leben, als ich 18 Jahre alt war, damals gesagt, ich lege meine 5 Brote und meine 2 Fische in die Hand Gottes und lasse ihn machen. Jetzt weiß ich nicht, was deine 5 Brote und deine 2 Fische sind, keine Ahnung. Du kannst sie in deiner Tasche behalten, so wie die Pfunde, die ihnen anvertraut wurden, einfach vergraben haben. Kennt ihr das? Kannst du machen. Oder du kannst so sein wie dieser Knabe, dieser junge Mann, ich weiß nicht, wie alt er war, ich weiß nicht, wie toll er ausgesehen hat, keine Ahnung, wird uns nicht gesagt, denn das alles ist gar nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, er hat seine 5 Brote und seine 2 Fische, die übrigens sehr viel wert waren, die ihm wahrscheinlich das Essen geliefert haben für die nächsten Tage. Er hat das genommen und hat es in die Hand Gottes gelegt, in die Hand Jesu. Er hat gesagt, Jesus, hier. Und was ist passiert? Das, was hier steht, es war genug, sodass jeder sagen konnte, das will ich, das brauche ich, gib mir. Und es war genug da. Verrückt, oder? Jetzt nochmal, überlege ganz kurz, was sind deine 5 Brote und deine 2 Fische? Und wenn du das nicht weißt, jetzt kommt's, wenn du das nicht weißt, dann mach doch bitte das zum Thema beim nächsten Hauskreis, nächste Jugend. Überlegt mal gemeinsam, woher finde ich raus, was meine 5 Brote und meine 2 Fische sind? Hausaufgabe. Wenn ich das nächste Mal komme, frage ich ab. Und wenn du es dann weißt, dann entscheide, ob du es in deiner Tasche behältst, denn es könnte ja verloren gehen, oder ob du bereit bist, das in Gottes Hand zu legen, denn wenn du es in Gottes Hand legst, dann wird das Wenige genug für alle. Nochmal, ich bin davon zutiefst überzeugt. Und ich habe wirklich gemerkt, das macht auch Sinn. Wisst ihr warum? Weil die Not in dieser Welt zu groß ist. Geistlich und materiell. Und wir das niemals lösen können, außer wir legen das bisschen, was wir haben, so wie dieser Knabe, in Gottes Hand und er macht was, was vielen helfen kann. Stellt euch mal vor, wenn ihr das hier in Steinheim anfangt. Wisst ihr, viele Christen, und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, beten um Erweckung, oder? Ich sage immer, lass uns bei uns anfangen und wach werden. Wach werden für die ganz einfachen Prinzipien des Glaubens, nämlich, dass das Wenige, was wir haben in Gottes Hand, reicht für alle. Und so fängt Erweckung an. Und so wird Christsein auch wieder ansteckend, nicht durch Blabla, sondern dadurch, dass wir das, was wir sind und haben, was er ja uns sowieso gegeben hat, zurück in seine Hand legen und sagen, Herr, und jetzt mach du was draus. Und da könnte ich ganz viele Geschichten erzählen von Menschen, die das gemacht haben. Und da ist was draus geworden. Als sie aber satt waren, spricht er zu den Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Damit sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Körbe nachher genommen wurden und dann Leuten, die nicht bei diesen Tausenden waren, aber auch hungrig waren, weitergegeben wurde. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass die heute noch dastehen. Oder? Es hat also nicht nur für die Leute gereicht, die in dem Moment da waren, sondern darüber hinaus. Für Menschen, die nicht mal da waren. Wahnsinn. So, und deswegen, das ist der entscheidende Satz für mich in dieser Geschichte. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Eigentlich nichts, aber in Gottes Hand alles. Das ist der Satz. Den zu lernen, das zu leben, ist das Entscheidende für heute in dieser Predigt. Das bisschen, was du hast, das bisschen, was du kannst, ist genug in Gottes Hand. Und deswegen sage ich ganz kurz zum Schluss, können wir noch? Nur noch. Nein, nein, nein. Glaub keinem Pastor, der sagt, ich bin gleich fertig. Habe ich noch nie. Nein, geht nicht. Ne? Aber deswegen, und ich mache das, bitte nicht falsch verstehen, ich mache das jetzt nicht, weil ich denke, jetzt mache ich meinen Werbeblock, passt gut zum Text oder sonst irgendwas, sondern weil ich seit Februar, ich kannte Kinderwerk gar nicht. Und ich habe gemerkt, das ist ein Weg, das zu tun. Und wenn man dann so sieht, wie es dort weltweit aussieht, dass in Burundi 74,3% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, dass in Peru in den letzten Jahren die Armut gestiegen ist, nachdem sie ein bisschen nach unten ging, ist sie wieder voll angestiegen, oder dass in Paraguay knapp 40% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, das ist schon Wahnsinn. Und wisst ihr, was ich dann sagen muss? Reicht doch gar nicht, was ich habe. Reicht nicht, was das Kinderwerk hat. Reicht nicht, was die Gemeinden haben. Es reicht einfach nicht. Es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und wir stehen vorm Regal und überlegen, welche Schokoladentafel wir nehmen. Verrückt. Oder? Aber ich will kein schlechtes Gewissen machen. Ich will nur zeigen, es ist zu wenig. Es ist zu wenig da und wir haben auch zu wenig Möglichkeit, es irgendwie hinzukriegen, dass wir diese Not lösen. Also können wir nur eins machen. Wir können das Wenige, was wir haben, in Gottes Hand legen, damit es reicht. Und das ist der Versuch, zum Beispiel durch Ernährung, dort in diesen drei Ländern, wo Menschen zusammenkommen und nichts haben. Ich war in diesem Raum, ich habe dieses Bild selber gemacht. Ich habe diese Kids gesehen, und das sind die Kids, die, wenn sie nichts bekommen, den ganzen Tag nur da sitzen und sich nicht bewegen. Kann man sich das vorstellen? Alle zusammengedrängt in diesem Raum. Und dann merkt man das bisschen. Eine Tasse mit Maisbrei am Morgen verändert das Leben eines Kindes in diesen Ländern, muss man sich mal vorstellen. Oder? Wahnsinn. Das geht tatsächlich. Übrigens, und das will ich gleich sagen, immer parallel damit, dass in allen diesen Projekten diese Menschen hören, aber das kommt nicht vom Kinderwerk, das kommt nicht von guten Deutschen, das kommt aus der Hand Gottes. Denn wenn sie ihr Vertrauen aufs Kinderwerk legen oder auf die guten Deutschen, lieber nicht, oder? Und deswegen, diese Tasse kommt aus der Hand Gottes für dich. Und plötzlich fangen diese Kinder an zu rennen und sich zu freuen. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, dieses kleine Mädchen. Die saß da mitten in der Wiese im Gras, dreckig, von Fliegen umflogen. Und erst hat sie, ja, so geguckt wie hier, sie hat wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein bleicher Mann? Und es war schön dann zu sehen, als sie dann diese Tasse in der Hand hatte, als sie sich getraut hat, diese Tasse zu nehmen, hat sich alles verändert. Und so gibt es viele Bilder, die man zeigen könnte. Hier in der Schule dort in Burundi. Eine Schule, wo 470 Schüler jeden Morgen ihr Frühstück bekommen und jeden Mittag ihr Mittagessen. Weil sie sonst nichts haben. Weil sie sonst nichts haben. Oder hier in Peru, in den Hügel Limas, wo die Menschen so wohnen. Und das ist die bessere Version. Denn in der Regel sieht das noch ganz, ganz anders aus. Wo die Kinder lächeln, aber sie lächeln, weil in ihnen eine tiefe Sehnsucht und Hoffnung ist, dass vielleicht doch jemand kommt und ihnen hilft. Nicht, weil es ihnen wirklich gut ginge. Und dann kommen Leute, die bringen ein paar Brötchen und sie bringen ein paar Hafertassen. Und das wird verteilt und die Gesichter verändern sich. Das Wenige in Gottes Hand reicht für viele, für alle. Das ist es, um was es eigentlich geht. Und dann in die Gesichter zu schauen, die vielleicht anfangs so ein bisschen sagen, na, willst du mir wirklich Gutes? Weil bisher kam nur jeder und hat gegeben, wenn er selber was wollte. Zum Beispiel Politiker und Stimmen. Was wollt ihr? Wir wollen nichts. Kann das sein? Ja, warum? Weil ich habe meine Hände aufgemacht, um das, was Gott hineingelegt hat, wieder zurück in seine Hand zu legen und ihn zu bitten, dass er was draus macht. Deswegen bin ich hier. Darum geht's. Und dann das Gleiche in Sachen Bildung. Wenn ich dann so eine, das ist der Kindergarten übrigens, in Burundi. wo die Kinder zusammenkommen, die sonst keine Chance haben, irgendwas zu lernen, irgendwas Tolles zu sehen. So eine Matte, seht ihr diese Matten, die wurden aus Deutschland dahin gebracht, sowas kennen die gar nicht, haben die noch nie gesehen, kennen die überhaupt nicht. Oder wenn sie einfach in der Schule sitzen können und etwas lernen können, weil es sonst das Ganze nicht gibt. So, und jetzt könnte ich lange weitermachen. Ich zeige einfach Hausaufgabenbetreuung. All das gibt es. Das Wenige in Gottes Hand wird zu ganz viel. Oder Ausbildung. Cool, oder? Ausbildung, damit diese jungen Leute irgendwann mal sich selber etwas leisten können. Man nennt es doch Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich sage, nee, nicht ganz. Hilfe zum Vertrauen auf Gott. Das ist viel wichtiger. Und dann lernen sie es und im Vertrauen auf Gott setzen sie es ein, damit ihr Leben gelingen kann. Darum geht's doch. Oder auch, und damit höre ich auf und dann bin ich wirklich fertig, in Sachen Entwicklung von bestimmten Dingen im Leben. Wie zum Beispiel das, und das ist eins der Themen, die mich am meisten ergreift, wenn ich dort bin, nämlich wenn man dann in den Hügel Limas unterwegs ist und da gibt's keine Straßen, da geht's dann sehr, sehr lange diese Treppen hoch. Und wenn man denkt, man ist am Ende, kommt nochmal eine Treppe, die geht nochmal höher. Die ganzen Hügel voll mit Menschen, es stinkt. Wirklich furchtbar. Und dann, seht ihr es hier? So ist es. Und das sind Menschen überall hier, die haben keine Hoffnung. Und Weiterentwicklung denken die nicht. Das ist kein Thema. Hoffnung, null. Und dann kommt man in dieses Haus und da ist diese junge Mama. Insgesamt gibt es in Peru über 5000 Teenager-Mütter. Wir vom Kinderwerk können 330 etwa davon begleiten und betreuen. Teenager-Mutter heißt, sie haben ein Kind bekommen im Alter von 12 bis 16. Und sobald das passiert, werden sie abgestoßen von der Familie. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Schule fertig zu machen. Sie haben nichts mehr. Und jetzt diese Mütter zu betreuen und es zu ermöglichen, dass sie einen Schulabschluss machen, das macht den großen Unterschied aus. Und warum? Weil Menschen bereit sind, das Wenige, was sie haben, in Gottes Hand zu legen, damit das dort geschehen kann. Und Kinderwerk ist nur ein Beispiel. Ich habe vorhin von einer anderen Mission gehört, Heugelbach. Gell? Das sind alles Werke, die genau das in sich tragen. Das ist das, was sie ausmacht. Leg das bisschen, was du hast, in Gottes Hand. Er macht genug draus, damit alle was von haben. Habt ihr was gelernt heute Morgen? Ich hoffe es doch. Was sind deine 5 Brote? Was sind deine 2 Fische? Leg sie in Gottes Hand. Er macht was draus. Amen. Ich würde noch beten. Ich weiß nicht, ob das drinsteht, aber ich mache es trotzdem. Wir beten. Guter Herr, wir stehen vor dir als solche, die wir tatsächlich nichts zu bieten haben, ohne dich. Und doch, Herr, zeige uns die Dinge, die du hineingelegt hast in unser Leben, die wir dir zur Verfügung stellen können, damit du in dieser Welt einen Unterschied machst. Hier in Steinheim, in dieser Region, in diesem Land und darüber hinaus, weltweit. Hilf uns, dass das gelingt. Danke für diesen Morgen und danke, dass klar ist, dass du der ganz andere bist. Dass du selbst Gott bist, der du heruntergekommen bist, um uns zu erlösen. Hab von Herzen Dank dafür. Erfüll unser Leben mit deinem Wort und mit deinem Geist, dass wir Menschen werden, die Licht und Salz sind. In einer Welt, die das so dringend nötig hat. Danke für diesen Morgen, danke für jeden Einzelnen, der hier ist und danke für deinen guten Segen. In deinem Namen. Amen.